Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo.
Richtig löschen. Wie kriege ich Treffer über mich aus dem Netz?
Berliner Zeitung, wie ein Unternehmer-Ehepaar die Zeitung kaufte und jetzt die Branche, sagen wir mal, irritierte.
Podcast-App Podimo, wie die Dänen mit Netflix-Prinzip gegen Spotify in Deutschland antreten.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Froben Homburger, dem Nachrichtenchef der Deutschen Presseagentur. Per Twitter hat er heute bekannt gegeben, dass die dpa in ihren Meldungen künftig auf verharmlosende Floskeln verzichten werde und noch mehr als jetzt Fakten sprechen lassen will. Zitat: In der Berichterstattung über Gewaltverbrechen in Familien und partnerschaftlichen Beziehungen wird die dpa künftig Begriffe wie Familientragödie oder Beziehungsdrama nicht mehr als eigene Formulierung verwenden. Drama und Tragödie stehen abseits ihrer literarischen Bedeutung zwar auch für erschütternde Ereignisse, sie verschleiern und verharmlosen aber die gezielte und oft tödliche Gewalt, die sich vor allem gegen Frauen und teilweise auch gegen Kinder richtet. Die Begriffe, die vor allem in Liedsätzen und Überschriften von dpa-Meldungen zu einzelnen Gewaltverbrechen zu finden waren, lassen sich größtenteils ersatzlos streichen, weil die konkrete Beschreibung der Verbrechen meist für sich spricht.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich sag mal danke, dpa, dafür, dass ihr so selbstkritisch seid und auch offensiv so sprachliche Missstände jetzt abstellen wollt. Wir alle wissen ja, wie mächtig Sprache sein kann, gerade finde ich in einer Zeit, in der wir es eben mit einem aufgeheizten gesellschaftlichen Diskurs zu tun haben und in der im Grunde ein einzelnes Wort, egal ob jetzt bewusst oder aus Unachtsamkeit verwendet, die öffentliche Debatte in eine bestimmte Richtung lenken und Deutungsmuster beeinflussen kann und auch Vorurteile schüren. Die Diskussion, die wir hier rund um das Thema Framing bei uns in der Sendung auch schon häufiger geführt haben, die zeigt das sehr plastisch und die zeigt eben auch, dass sich doch, glaube ich, so ein bisschen das Sprachbewusstsein vieler Medienschaffenden bereits geschärft hat. Das Gute ist ja, ein Mangel an Mitteln kann man der deutschen Sprache jedenfalls ja nicht nachsagen. Kaum eine Sprache hat ja so ein Repertoire an Feinheiten und detaillierten Abstufungen, um präzise zu formulieren. Und diese Möglichkeiten, die muss man dann aber eben auch nutzen. Und deswegen finde ich es gut, dass die dpa, die ja ohne Zweifel eine besondere mediale Multiplikatorenrolle hat, sich hier klar positioniert und auch als Vorbild vorangeht. Ich hoffe nur, dass die Redaktionen die dpa-Meldung so per Copy und Paste übernehmen und häufig dann nur die Überschrift verändern, am Ende mangels sprachlichem Feingefühl nicht doch wieder alles verschlimmbessern. Das wäre dann auch irgendwie, in diesem Fall sage ich es mal, irgendwie tragisch.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das hauptstädtische Medienmagazin, das wollte ich schon immer mal sagen.
Ja, Berlin. Wir blicken nach Berlin und was sich dort in der Zeitungslandschaft seit ein paar Tagen abspielt ist, nennen wir es mal so, ungewöhnlich. Und deswegen schauen wir da mal jetzt genauer hin.
Alles begann vor ein paar Wochen mit einem Vorgang, den es nicht alle Tage in der deutschen Printszene gibt. Die Berliner Zeitung ist verkauft worden. Das ist jetzt nur nicht das Ungewöhnliche. Das Ungewöhnliche ist, dass die Berliner Zeitung nicht an einen Verlag, an einen anderen Verlag oder einen Finanzinvestor verkauft wurde, sondern an ein Ehepaar, ein Unternehmer-Ehepaar.
Ja, seit Anfang November sind Silke und Holger Friedrich die Eigentümer der Berliner Zeitung. Und vor einer Woche, da haben sie ja so eine Art Manifest in ihrer neuen eigenen Zeitung veröffentlicht, was sich nach einigen Beobachtern aus der Medienszene mehr wie so eine Regierungserklärung liest. Und die Reaktionen in der Branche sind, sagen wir, irgendwie irritiert. Wieso aber? Und woran reibt sich jetzt genau die Branche? Und was scheint am Ende auch der Plan von Silke und Holger Friedrich zu sein? Das weiß der Berliner Medienjournalist Jörg Wagner. Er hat beide auch schon getroffen und ist jetzt live bei uns bei Was mit Medien. Guten Abend, Jörg.
Guten Abend. Wissen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe eine Ahnung.
Okay, dann lass uns doch mal sozusagen ein bisschen an deiner Ahnung teilhaben. Was ist denn deine Erklärung? Wieso kam es jetzt überhaupt mal zu dieser Irritation?
Naja, um das vielleicht zu verstehen, muss man erstmal begreifen, was mit dem Berliner Verlag in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, passierte. Also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, seit 1953 bis zur Wende Zeitung der Berliner SED als Bezirkszeitung. Nach der Wende dann eine Joint-Venture-Lösung mit Robert Maxwell, einem britischen Verleger, und zusammen mit Gruner und Jahr und dann aber von Gruner und Jahr weitergeführt bis 2001. Dann Gerüchte, der Watz-Konzern wolle die Berliner Zeitung. Dann gab es ein Dementi, hören wir mal rein.
Gruner und Jahr hat nicht die Absicht, die Berliner Zeitung zu verkaufen.
Ja, aber dann doch verkauft. Das erinnerte mich so ein bisschen an, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Ja. Mhm.
dann allerdings an Holz bringt. Das Bundeskartellamt hat das zwar genehmigt, aber dann nicht den gleichzeitigen Besitz des Tagesspiegels, also wieder Rückabwicklung. Dann kamen Finanzinvestoren um David Montgomery, der dann wieder verkauft an Alfred Neven Dumont in Köln. Dann fortgeführt bis eben vor kurzem im September. Und jetzt sind also Silke, sie ist übrigens Geschäftsführerin der Berlin Metropolitan School, und Holger, er ist IT-Spezialist, mit Verkäufen an SAP auch zu sehr viel Geld gekommen, wie er selber sagte, an zu viel Geld. Und sie sind also jetzt die neuen Besitzer, und das hat etwas Symbolisches, denn sie stammen aus Sachsen-Anhalt und aus Berlin. Und für Alexander Osang, Spiegelreporter und ehemaliger Reporter der Berliner Zeitung, hat das auch etwas Triumphales. Ein Sieg des Ostens über den Westen.
Als jemand, der bei der Berliner Zeitung ja angefangen hat, lange gearbeitet hat, auch mitbekommen hat, wie die verkauft worden ist und wie die in Westhände gegangen ist, wie Besitzer und Chefredakteure, die immer aus dem Westen kamen, mit der Zeitung rumexperimentiert haben, Dinge gemacht haben, die nicht gut waren, glaube ich, für die Zeitung, und sie am Ende irgendwie mehr oder weniger abgeschrieben haben. Und jetzt kommen sozusagen 30 Jahre nach dem Mauerfall zwei Ostdeutsche und kaufen die Zeitung zurück, irgendwie, habe ich den Eindruck. Und das an sich wirkte auf mich schon fast wie so ein Event zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
Jörg, deckt sich denn diese Einschätzung, die wir da gerade gehört haben, mit dem Ziel, dass Silke und Holger so benennen? Also was ist Ihre wirkliche Motivation? Das klingt ja schon so ein bisschen wie die kleine deutsche Ausgabe von Jeff Bezos, also durch IT reich geworden, dann rettet Zeitung.
Ja, kann man so sehen, zumal Bezos die Washington Post kaufte und die Berliner Zeitung mit Herausgeber Erich Böhmemal die Washington Post Deutschlands werden wollte mit der Berliner Zeitung. Aber sie lehnen das ab. Wahrscheinlich gefallen sie sich nicht in dieser Rolle des Mäzen, aber hören wir sie doch mal selbst.
Ich weiß nicht, warum Herr Bezos das gemacht hat. Wir wissen, warum wir es gemacht haben. Vielleicht gibt es da Analogien, können wir aber nicht bestätigen. Also bei uns geht es ganz klar darum, dass wir denken, dass im politischen oder im gesamtgesellschaftlichen Diskurs etwas fehlt. So. Und wenn man die Möglichkeit hat, das also entsprechend zu bedienen, dann kann man es ja mal probieren.
Also unser Engagement ist auf Langfristigkeit ausgerichtet und vor allen Dingen brauchen wir auch die Zeit. Also wir machen keinen Sprint, sondern wir sind wie so ein schönes Stahlboot, ein schöner Verdränger, der über Zeit schön aus dem Wasser gleitet. Und das ist unser Ziel und unser Bild. Und insofern nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen und in jedem Fall langfristig angelegt.
Wie kommt denn das jetzt eigentlich in der Medienbranche an, wie Sie hier auftreten?
Ja, naja, man muss einfach verstehen, dass sie eine Ostbiografie mitbringen und die kollidiert mit einer doch stark westlich dominierten Verlegerschaft. Und ich glaube, das hat Verlegerpräsidenten Matthias Döpfner vom Springer Verlag und ja auch Chef vom BDZV, vom Zeitungsverlegerverein, so irritiert, dass er in seiner Rede beim Zeitungskongress Ende September gegen Quereinsteiger überhaupt in die Verlagswelt polemisierte. Jeder, mit dem ich allerdings im Saal sprach, bezog das natürlich auf das neue Käuferpaar. Döpfner dementierte das und er sagte, er wolle sich dazu nicht äußern, aber er sagte das hier.
Die Tatsache, dass immer mehr sehr reputierliche Medienmarken wie The Atlantic, die Los Angeles Times, das Time Magazine gekauft werden von Milliardären, Unternehmern, die überhaupt keinen verlegerischen Hintergrund haben und die auch sehr klar sagen, dass sie im Grunde aus philanthropischem Interesse oder aus gesellschaftspolitischem Idealismus diese Projekte verfolgen. Das finde ich ist eine problematische Tendenz, weil ich mir wünsche, dass man Zeitungen und journalistische Projekte kauft, weil man damit Geld verdienen möchte. Ich glaube, ein gesundes Geschäftsmodell ist die beste Grundlage für vielfältigen Wettbewerb und auch für Qualitätswettbewerb.
Interessanterweise haben jetzt diese Woche die neuen Besitzer des Berliner Verlags sich gegenüber dpa geäußert. Ich zitiere mal: Wir haben verstanden, dass unsere Kompetenz im BDZV nicht willkommen ist. Mhm. Und sie gehen jetzt wahrscheinlich zum Bitkom-Verein, eher dann doch digital ausgerichtet, denn ihre Kernkompetenz ist tatsächlich die digitale Welt. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie so irritieren, weil sie sich auch politisch äußern. Also der Spiegel verstärkt jetzt auch in seiner Polemik dann zum Beispiel diese These, jetzt gehört ihnen der Verlag und damit die Zeitung. Und man darf annehmen, dass der einzige Grund dafür ist, dass ihre Berliner Botschaft gedruckt wurde. Nackte Angst der ihnen nun untergebenen Journalistinnen und Journalisten. Niemand traue sich offenbar, die Chefs zu redigieren. Das halte ich nun für wirklich Blödsinn. Allerdings gab es jetzt auch ein langes Egon Krenz-Interview. Der ehemalige SED-Politiker, der die Mauer in Anführungszeichen öffnete, konnte sich da sehr breit ausbreiten. Allerdings, und das passt dann wieder in Ihr Konzept, Sie wollen Debatten anschieben gegen den Einheitsbrei. Und auch ein Journalist der Berliner Zeitung durfte dagegen einen Gegenartikel schreiben mit der Überschrift Egon Krenz danken, wohl eher nicht. Und meine Kurzeinschätzung ist, ja, die neuen Besitzer sind unkonventionell, vielleicht auch naiv, aber sie tun der Medienlandschaft gut.
Sagt der Medienjournalist Jörg Wagner. Mit ihm haben wir über die jüngsten Entwicklungen bei der Berliner Zeitung gesprochen. Eins kann man sagen, langweilig ist es auf jeden Fall nicht. Jörg Wagner, Dankeschön.
Bei euch auch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien, das erklärende Medienmagazin.
Wie lösche ich mich richtig? Also nicht komplett, sondern aus dem Internet. Darum geht es heute Abend bei uns. Und wenn ihr euch auch schon mal geärgert habt, dass ihr beim Suchen eures eigenen Namens auf peinliche Treffer gestoßen seid, dann seid ihr, das kann ich euch schon mal sagen, nicht alleine. Denn in den letzten Jahren, da ist die Zahl der Löschwünsche, die nicht nur bei Suchmaschinen, sondern auch bei vielen Online-Redaktionen so landen, doch deutlich gewachsen.
Ja, und das kann man auch, glaube ich, feststellen. Die Motivation, die ist da ganz unterschiedlich. Alte Partyfotos, verjährte Insolvenzen, politische Äußerungen, die einem inzwischen peinlich sind. Es gibt viele Gründe, warum sich Personen aus alten Medienartikeln löschen lassen wollen. Und es ist auch interessant, worauf sie sich dann so berufen bei ihrer Anfrage, wenn sie so ihren Löschwunsch wegschicken. Dann wird mal das Recht auf Vergessen, Vergessenwerden genannt oder der Datenschutz. Das Problem ist, so einfach ist es nicht und meistens auch nicht so ganz korrekt.
Was wir sehen, Online-Redaktionen, die löschen durchaus oft, manchmal aus rechtlichen Gründen, manchmal auch einfach aus Kulanz. Manchmal, da weigern die sich aber auch, weil sie eben auch keine Geschichtsklitterung betreiben möchten. Oft verweisen Medien die Personen aber zum Beispiel auch an die Suchmaschinen, damit die Treffer dann eben löschen, die Artikel dann aber jedoch in den Archiven bleiben.
Tja, da gibt es schon viele Fragezeichen. Ja, was ist denn jetzt richtig und was nicht? Wie funktioniert das nun, wenn ich was über mich gelöscht habe? Haben möchte. Und mit welchen Argumenten kann ich das durchbekommen? Das weiß Michael Terhag, er ist Rechtsanwalt aus Düsseldorf und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, es geistern ja viele Begriffe durch die Luft. Recht auf Vergessen, Vergessenwerden, die DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung. Viele gehen davon aus, dass diese Dinge ihnen helfen werden, wenn sie etwas im Netz löschen lassen wollen. Aber ich denke mal, so einfach ist es erstmal nicht. Welche Rollen spielen diese Begriffe tatsächlich?
Ja, ganz so leicht ist es wirklich nicht. Dieses Recht auf Vergessenwerden, das gibt es eigentlich seit 2014. Hat der Europäische Gerichtshof mal eine ziemliche Sensation letztendlich auch erlassen, ein Gerichtsurteil entschieden und hat da, also grundsätzlich haben wir früher und tun das auch heute noch, aber immer unterschieden, was kann ich löschen aus dem Internet. Da kommt es immer darauf an, ist das denn so richtig, also Tatsachenbehauptung, wahr oder eben falsch. Und in dieser Entscheidung war das alles richtig, was im Internet stand. Aber dennoch hat der EuGH gesagt, in einem ganz besonderen Fall, da ging es um einen spanischen Unternehmer, der war irgendwann mal pleite gegangen. Das war aber schon, ich glaube, 14, 15 Jahre her. Und er hat alle Sachen zurückbezahlt und sein Insolvenzverfahren abgeschlossen. Und da in diesem besonderen Fall hat der EuGH dann mal gesagt, also das muss nicht mehr unbedingt bei Google stehen. Und da kam das halt so zum ersten Mal auf mit dem Recht auf Vergessen. Aber wirklich, das war schon eine besondere Fallkonstellation. Jetzt, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, hat diese Formulierung auch Eingang ins Gesetz gefunden. Denn das ist in der Datenschutzgrundverordnung tatsächlich jetzt auch geregelt. Aber auch da nicht ganz leicht. Also da geht nicht alles, was man weghaben möchte, einfach so zu löschen, sondern da gibt es halt schon auch viele Voraussetzungen und auch wiederum Ausnahmen.
Dann lass uns doch vielleicht auch nochmal schauen. Da gibt es auch noch so ein Thema, nämlich die bezieht sich im Grunde auf die Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Veröffentlichung. Ja. Wieso ist das denn wichtig?
Das ist von überragender Wichtigkeit. Denn eins ist Fakt, wenn die ursprüngliche Berichterstattung schon nicht in Ordnung war, dann bewegen wir uns gar nicht im Recht des Vergessens, sondern dann bin ich natürlich in den allermeisten Fällen, gerade wenn es eine schlechte Berichterstattung ist oder die mich irgendwie diskreditiert, wenn die den Tatsachen schlicht nicht entspricht, dann hilft mir auch die wildesten Interessenabwägungen von Öffentlichkeitsinteresse oder sonst was als Medienbetrieb nichts. Wenn die Informationen als solche ursprünglich schon mal nicht in Ordnung waren, dann sind die natürlich zu löschen. Das ist eigentlich klar.
Dann lass uns doch mal vielleicht auf so ein paar Fälle schauen, bei denen die Veröffentlichung rechtmäßig war. Da gehen wir es einfach mal davon aus. Fangen wir mal mit so einem simplen Fall an. Muss ein Medium ein altes Partyfoto von mir löschen, was mir jetzt vielleicht so ein paar Jahre später bei einer Bewerbungsphase auf einmal mega peinlich ist?
Ja, das ist wirklich bei den ganzen Fällen, da muss man da schon ganz konkret hingucken, dann lässt sich da auch was rausarbeiten. Grundsätzlich ist ja so, jeder hat das Recht am eigenen Bild, jeder kann bestimmen, ob ein Foto von ihm gemacht wird oder was damit passiert. Grundsätzlich ist bei Fatih-Fotos so, dass nicht zwingend, weil ich da jetzt reinlächel, ich damit auch mit einer Veröffentlichung und so weiter einverstanden bin. Aber unterstellen wir mal, um das so ein bisschen einzugrenzen, dass das seinerzeit so war. Dann ist das so ohne weiteres gar nicht tatsächlich zu widerrufen. Also eine tatsächlich erfolgte Einwilligung, wo ich schon mal mit einverstanden war, kann ich nicht so ohne weiteres widerrufen, sondern es muss ein wichtiger Grund vorliegen. Das sagt man im Regelfall eigentlich so, wenn sich die innere Einstellung des Abgebildeten irgendwie grundlegend und sehr intensiv geändert hat. Und da ist es, dann läuft es halt auch wieder auf eine Interessenabwägung hinaus. Also wenn ich mich jetzt gerade für irgendein besonders honores Amt bewerbe, dann kann das im Einzelfall tatsächlich auch schon mal so sein, wenn ich da sehr unglücklich abgelichtet worden bin, dass ich da tatsächlich sagen kann, hier, das würde mich jetzt so massiv in meinem Persönlichkeitsrecht einschränken, wenn das denn immer noch drin bleiben würde. Muss man aber auch wirklich das Partybild dann mal ein bisschen genauer anschauen. Mhm.
Dann vielleicht nochmal einen anderen Fall. Also muss ein Medium dann auch löschen, wenn ich sag mal, in meiner Vergangenheit mal ein Unternehmen hatte, das habe ich in den Sand gesetzt, also Stichwort Insolvenz, vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie das Fallbeispiel aus Spanien, was du vorhin hattest. Also habe ich da dann auch einen Hebel?
Ja, das kommt eben mal so ein bisschen auf die Begleitumstände an. Letztendlich läuft es immer darauf hinaus, dass eine Interessenabwägung zwischen des Einzelnen, der jetzt sagt, oh, da bin ich aber jetzt nicht so gut weggekommen, und das Interesse der Öffentlichkeit oder auch des Medium an dieser Information letztendlich besteht. Und so ohne weiteres, wenn die Information richtig ist, dass ich das Unternehmen vor die Wand gesetzt habe, dann ist das grundsätzlich, vom Grundsatz her erstmal auch völlig in Ordnung, wenn das weiterhin verbreitet wird. Es müssen halt Sachen hinzutreten, die das vielleicht irgendwann mal kippen lassen. Entweder, dass das ganz ewig her ist oder ich sonst irgendwie da schlecht wegkomme. Aber so ohne weiteres, also vom Grundsatz her, muss das nicht gelöscht werden. Das ist dann tatsächlich oft auch kulant. Wobei ich da vielleicht noch einschränkend sagen möchte, ob das immer namentlich benannt werden muss, das ist vielleicht auch noch ein bisschen Unterschied. Wenn das der Millionenerbe oder irgendwie der Promi XY war, ist das für die Öffentlichkeit tatsächlich auch noch einen Tick länger interessant. Wenn das jetzt irgendein allgemeiner Privatmann war, dann muss man wirklich auch mal fragen dürfen nach, weiß ich nicht, 5, 7, vielleicht 10 Jahren, ja, muss der denn noch mit Vor- und Zunamen da drin erwähnt werden oder tut es nicht auch ohne oder eine Abkürzung, wie man das ja auch kennt.
Da kann man ja mal so vielleicht auch noch ein drittes Beispiel schauen. Manchmal gibt es ja auch so Umfragen, wenn so gerade so vor Wahlen, dann hören sich Medien gerne um und sammeln so unterschiedliche Stimmen, auch gerne mal mit einem Foto, so wen man vielleicht gewählt hat oder wen man wählen wird. Und wenn ich da jetzt mitgemacht habe, ich habe mich vielleicht auch fotografieren lassen, und mittlerweile, da interessiere ich mich für eine andere politische Partei. Also habe da so meine Meinung richtig geändert. Und mir ist das vielleicht sogar peinlich, dass das diese politische Äußerung da im Netz steht. Kann ich das auch löschen lassen?
Ja, es ist auch ein schöner Fall. Auch da kommt es tatsächlich ein bisschen drauf auf die Feinheiten an. Also wenn ich mich jetzt irgendwo, ich sag mal, in der Mitte des demokratischen Lagers von einer Partei auf eine andere über die Jahre festlege, dann würde ich sagen, kann ich das durchaus noch dulden, dass ich das vielleicht vor 10 Jahren mal irgendwo anders gesagt habe. Und es ist kein schwerer Eingriff, weil ich habe ja nun mal irgendwann die Äußerung getätigt. Ich war auch mit der Aufnahme einverstanden. Alles schön und gut. Wenn ich allerdings jetzt irgendeine Jugendsünde da gehabt habe und irgendwo was jetzt entweder ganz weit rechts draußen oder ganz weit links draußen oder so und bin danach, habe wirklich geläutert und habe mich hinreichend davon abgekehrt, dann kann das auch schon mal sein, dass das wirklich hart für denjenigen ist, wenn das weiterhin aufrufbar ist. Was anderes gilt, aber da würde ich jetzt sagen, wenn ich da ein Restaurant aufmache, ist das was anderes, als wenn ich in die Politik gehe. Wenn ich mich da jetzt für irgendein politisches Amt bewerben will, dann ist die Information, was ich vielleicht mal in meiner Jugend gewählt habe oder wofür ich da gerade gestanden habe, ist dann wiederum auch wieder ein bisschen was anderes. Also man merkt, da kommt immer auf ganz viele Feinheiten an und muss schon jeden Fall einzeln gucken. Also ich würde sagen, wenn der vermeintliche Bürgermeisterkandidat in einer Großstadt mal mit 20 Jahren das Kreuz an der ganz falschen Stelle gemacht hat, dann ist das durchaus noch eine Information, die auch dann, wenn eben gerade weil er jetzt weiterhin politisch tätig ist, vielleicht auch noch 10 oder 15 Jahre später sehr interessant ist.
Mhm. Jetzt mal so angenommen, ich hätte auch so einen Löschwunsch. An wen sollte ich mich denn eigentlich wenden? Also auch mit Blick auf die Erfolgsaussichten. Also die Suchmaschine oder vielleicht das Medium direkt? Also gibt es da auch, sag mal, zwischen Suchmaschinen und Medien Unterschiede, was die Löschpflichten angeht?
Aus meiner Sicht, aus rechtlicher Betrachtung, wirklich eigentlich nicht. Mhm. Sondern da muss ich eben gucken, wenn das eine falsche Information ist, dann ist es natürlich um einiges leichter, als wenn sie völlig richtig ist und nur aufgrund sonstiger Umstände mich einfach sehr, sehr in meinem Persönlichkeitsrecht beschränkt oder angreift. Grundsätzlich, gegen wen soll ich vorgehen? Da ist ja noch ein Dritter. Oft ist ja auch noch derjenige, der eigentlich das Posting gesetzt hat oder der Autor als möglicher zusätzlicher haftungsrechtlicher Ansprechpartner, sagen wir immer. Grundsätzlich geht das tatsächlich gegen jeden. Das ist natürlich für den Betroffenen dankbar, wenn ich sag mal, das Übel bei der Wurzel gepackt wird, das heißt, der ursprüngliche Artikel irgendwie aus der Welt kommt, weil dann lässt sich letztendlich auch bei den Suchmaschinen relativ schnell nachziehen, indem man halt da einen Antrag stellt und sagt, der ursprüngliche Artikel ist gar nicht mehr da, jetzt braucht ihr auch diesen Snippet mit der Behauptung, was ich denn alles gemacht habe, nicht mehr. Aber je nachdem, was das für eine Veröffentlichung ist, ist natürlich der Löscherfolg bei Google um einiges größer, weil viel mehr Leute das über Google selber gefunden haben. Dann bin ich aber nicht davor gefeit, dass vielleicht in 5 oder in 10 Jahren mal eine andere Suchmaschine Trumpf ist und für alle Leute wichtig ist, weil die wird dann meinen Artikel vielleicht wiederfinden und dann stehe ich wieder an derselben Stelle wieder wie vorher.
Einige Medien oder auch einige Online-Seiten oder wie auch immer, die wehren sich gegen Löschung, weil sie sagen, naja, es muss auch abgewogen werden, dass es nachträglich keine Geschichtsklitterung gibt. Es gibt ja auch Urteile, die Pressearchive schützen. Wann geht deiner Meinung nach denn die Löschwut tatsächlich zu weit?
Ja, also das unterstütze ich grundsätzlich auch, nur derjenige muss auch Geschichte geschrieben haben. Also es muss auch von einer gewissen historischen Bedeutung gewesen sein. Und das regelt jetzt auch jetzt beispielsweise diese Vorschrift aus der Datenschutzgrundverordnung explizit so, denn die sagen halt auch also man hat ein Recht auf Löschen aus bestimmten Gründen, wenn halt irgendwie die Einwilligung weggefallen ist oder die Veröffentlichung nicht mehr notwendig ist und so weiter. Und das soll aber ausdrücklich nicht gelten, wenn die in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung oder auf Informationen, also klassisch jedes Medium, jede Zeitschrift übt da gerade sein Recht auf Informationen aus, oder wenn im öffentlichen Interesse Archivzwecke vorliegen, die wissenschaftliche oder historische oder sogar statistische Zwecke unterstützen. Das heißt, klassische Geschichtskittung soll denn da gerade ausgeschlossen werden. Aber wie gesagt, das muss dann halt auch von einer gewissen Bedeutung aus meiner Sicht sein. Also wenn der kleine Kioskbetreiber irgendwann mal irgendwas, eine Kleinigkeit falsch gemacht hat, dann wird man auch nach vielen Jahren mal fragen dürfen, warum muss der mit Vor- und Zunamen drinstehen? Was anderes gilt, wenn es eine Person ist, die im öffentlichen Interesse ist, die in der Politik tätig ist, sonst wie prominent sich auch in den Vordergrund stellt, da kann das dann wiederum, ist halt leider so, teilweise auch anders gesehen werden. Aber die Gefahr besteht aus meiner Sicht nicht und ich, je nachdem, ob was ist, man muss ja also schon immer genau die Veröffentlichung betrachten. Teilweise, wir machen ja auch viele solche Fälle, ist das nachvollziehbar, teilweise aber auch nicht. Also ich sag mal, gerade wenn über zum Beispiel zurückliegende Strafverfahren oder sowas berichtet wird, dann ist schon von wesentlicher Bedeutung, dann ob derjenige am Ende des Tages denn verurteilt worden ist oder nicht. Ist er das nämlich nicht, da ist ja schon die Frage während des Ermittlungsverfahrens, ob da vielleicht irgendwie eine Verdachtsberichterstattung vorliegt, ob das alles so zulässig ist und. Aber wenn doch später sich rausstellt, dass derjenige unschuldig war, dann tue ich mich persönlich mit den Archivargumenten relativ schwer, weil natürlich derjenige das dann so ohne weiteres nicht mehr aus der Welt bekommt. Und das spiegelt sich halt in einem Freispruch aus meiner Sicht dann anders wieder, als wenn dann das ganze Netz noch über ein ehemaliges Ermittlungsverfahren oder vielleicht sogar Strafverfahren berichtet.
Also ich habe jetzt schon mal verstanden, also der geneigte Restaurantbesitzer hat es ein bisschen leichter als der aufstrebende Politiker, wenn es um das Thema Löschen geht. Aber was wäre denn so dein Rat an jemanden, der sich jetzt tatsächlich über seine persönlichen Treffer ärgert und überlegt, löschen, ja, nein. Also wann sollte man vielleicht auch so aus deiner Sicht alle 5 mal gerade sein lassen?
Ja, das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, aber Das ist sicherlich immer ein ganz wichtiger Punkt. Also es spricht ja auch nichts dagegen, ein bisschen was Positives über sich selber ins Netz zu bringen, was dann vielleicht die eine Sache, die einen ein bisschen ärgert, auch wiederum verwässert, ein bisschen nach unten rutschen lässt, etc. pp. Also ich würde tatsächlich über falsche Tatsachenberichterstattung würde ich mich immer derart ärgern und da würde ich auch immer gegen vorgehen. Das ist eine Sache, wo ich sage, wenn jetzt jemand von mir irgendwelche Dinge verbreitet, die mich diskreditieren und entweder das Medium selber hat irgendwie einen Sitz in Deutschland, ich weiß, wer es war oder die, da würde ich mich schon gegen erwehren. Bei Meinungsäußerung ist das wiederum ein bisschen was anderes, da sind ja auch die Erfolgsaussichten um einiges schlechter, das ist ja auch ganz gut so. Da würde ich dann wirklich nur mich erwehren, wenn es in die Beleidigungsecke geht oder wenn es total unter die Gürtellinie geht. Bei Meinung muss ich mir aber halt schon mal ein bisschen was anhören. Wenn jetzt jemand sagt, ihm gefällt meine Art und Weise, Sachen darzustellen, nicht, da muss ich sicherlich mit leben.
Sagte Rechtsanwalt Michael Terhaag, herzlichen Dank. Ich glaube, das Gespräch löschen wir jetzt nicht, oder?
Wegen mir nicht.
Nee. Okay, prima.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das hörbare Medienmagazin.
Ja, die Suche nach der perfekten Podcast-App, die ist alles andere als einfach. Das bekommen wir ja immer wieder auch aus eurem Feedback mit. Oder auch wenn wir mal so im Netz beobachten, wenn mal jemand danach fragt und es dann ja ganz gleich dutzende Antworten mit ganz unterschiedlichen sozusagen Empfehlungen gibt.
Tja, und jetzt wird die Auswahl in dieser Woche noch etwas größer. In Deutschland ist die Podcast-App Podimo gestartet. Dahinter steckt ein Startup aus Dänemark, das mehrere Millionen Euro Kapital eingesammelt hat und jetzt einiges vorhat, auch hier bei uns in Deutschland.
Podimo will in Konkurrenz zu Spotify und auch Apples Podcast-App treten und setzt dabei so auf so eine Art Netflix-Modell. Und so ist es jetzt im Netz zu lesen, was wirklich dahinter steckt. Das lassen wir uns aber jetzt mal von Nico Berlin erklären. Er ist in Deutschland am Start und für den deutschen Start von Podimo zuständig und jetzt live bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Nico.
Guten Abend, ja, Daniel und Herr Pehler.
Ja, hallo. Vorgestern seid ihr offiziell gestartet. Nehmt uns doch mal so ein bisschen mit, wie turbulent geht's bei euch im Team gerade zu?
Wie turbulent? Ich würde sagen, wahnsinnig. Wir sind vor drei Monaten, haben wir das Team hier in Deutschland aufgemacht. Und seitdem ist das Team gewachsen von 2 Mitarbeiter auf fast 9 Mitarbeiter und haben, ich würde sagen, lange Nächte durchgearbeitet, um bis zum Dienstagmorgen fertig zu werden mit allem, was wir auf den Markt gebracht haben. Und soll ich so ein bisschen erzählen, was eigentlich hinter Podimo steckt?
Ja, mich würde vor allem interessieren, wie wollt ihr euch von anderen Podcast-Apps abheben?
Das ist jetzt die perfekte Frage zum Einstieg. Podimo, unser Hauptziel für den Anfang ist mal, Podcast-App, die es Hörern wirklich einfach macht, neue Inhalte zu entdecken. Das ist ja so ein bisschen, was du auch erwähnt hast, ein Hauptproblem von Podcast-Hörern heute. Den ersten Podcast zu finden, das ist mal leicht, aber den zweiten, dritten, vierten zu finden, da wird es schon komplizierter, weil wir kennen alle die Top 100 Charts auf Apple Podcasts und so weiter. Und darüber hinaus, da gibt es ja noch weitere 17.000 Podcasts zum Beispiel in Deutschland. Und da fokussieren wir uns eben drauf, indem wir auf der einen Seite mit einem Algorithmus schauen, was die Interessen sind, die immer personalisiert vorschlagen den Leuten. Und das immer besser werden. Auf der anderen Seite haben wir dann noch ein manuelles Kurationsteam sitzen, was wirklich in die Tiefen der Podcast-Landschaft schaut und versucht, die Top-Inhalte hinter diesen Top 100-Charts zu entdecken und zu präsentieren und den Leuten einfach diesen Einstieg einfach zu machen. Das ist so ein bisschen, was wir auf der Seite machen. Und dann kommen noch einige Sachen dazu. Ab nächsten Jahr gibt es dann auch noch zusätzlich zu diesem ganzen kostenlosen Programm wird noch eine Premium-Version dazu entstehen, wo man quasi für eine Premium-Mitgliedschaft zusätzliche exklusive Inhalte freischalten kann.
Jetzt haben wir gerade auch schon gesagt, hinter Podimo steckt ein Startup aus Dänemark und ihr habt schon so, ja, laut Heise jedenfalls 6 Millionen Euro Startkapital gesammelt. Nimm uns doch da auch mal noch so ein bisschen mit. Was ist das für ein Startup? Und vielleicht nochmal anknüpfend auch an die Frage von vorhin. Also war diese Idee quasi, wie ihr euch jetzt abgrenzt, eigentlich von vornherein da oder habt ihr die gezielt gesucht, weil es eben eine gute Marktlücke ist?
Das ist nochmal etwas anderes entstanden. Und zwar, die Idee kommt so ein bisschen von dem Gründer Morten Strunge. Ich beschreibe den immer so ein bisschen als dänisches Wunderkind. Der hat schon mit, ich glaube, 13 die erste Firma gegründet, mit 17 eine Telco gegründet und ist dann immer weitergekommen, hat dann die letzten Jahre die dänische Hörbuchplattform Mofibo gegründet und geleitet und die dann an Storytel integriert und war dort lange Chief Commercial Officer und hat sich immer beschäftigt mit diesem ganzen Thema Audio. Vor allem im Hörbuchbereich ist draufgekommen, naja, irgendwie macht dieses ganze Geschäftsmodell Abo für Hörbücher nicht unbedingt Sinn, weil man hört nicht viele verschiedene kurze Inhalte, wo man immer wieder zum Gleichen zurückkommt, sondern eigentlich immer einen langen Block und ist dann wieder auf der Suche nach was Neuem. Und hat dann gedacht, naja, eigentlich ist dieses ganze Thema Podcasts viel besser geeignet dafür. Und gleichzeitig stand immer so ein bisschen diese Frage im Raum, naja, heute irgendwie macht jeder einen Podcast, jeder hört Podcasts, aber keiner verdient so richtig Geld mit der ganzen Sache. Und da kam so ein bisschen dieses Hadern her und wo er gesagt hat, das macht doch eigentlich keinen Sinn, da muss ich irgendwas ändern. Und nachdem er eben letztes Jahr bei Mofibo und Storytel eben rausgegangen ist operativ, hat er relativ schnell sich diesem Thema gewidmet Anfang diesen Jahres und hat in erster Linie mal einfach so ein bisschen sein Dreamteam zusammengestellt. Hat sich Nikolai Koppel geholt als Mitgründer, der so ein absoluter Content-Experte aus Dänemark ist. Der war lange beim dänischen Radio, war davor in verschiedenen anderen Medien tätig und hat sich so verschiedene Mitgründer quasi zusammengesammelt, mit denen er auch teilweise davor schon gearbeitet hat, um zu sagen, wie schaffen wir eigentlich für Podcasting ein Ökosystem zu bauen, eine Landschaft zu schauen, die auch ein bisschen nachhaltiger ist, auch finanziell nachhaltiger. Weil heute, ich glaube, so die Berechtigung der Hörer merken wir alle, jeder erzählt, welche Podcasts er gerade hört und so weiter. Also da ist auf jeden Fall eine riesen Nachfrage da. Aber es fehlt sehr oft noch so die wirtschaftliche Rechtfertigung fürs Thema Podcast. Und da war so das Ziel, sich darauf zu konzentrieren, zu sagen, da wollen wir eigentlich eine Lösung schaffen, dass das Podcaster noch mehr in die Inhalte investieren können und
ja, lass uns auch da, weil das ist ja auch sehr eng mit eurem Geschäftsmodell verknüpft, lass uns da auch gleich nochmal eintauchen, aber vielleicht auch vorab mal so ein bisschen nochmal auf die Inhalte schauen. Ihr habt ja dann jetzt ja ganz reguläre Podcasts, die man auch so kennt. Du hast gerade schon gesagt, Anfang des Jahres soll das Premium-Angebot richtig dazu holen. Auch exklusive Podcasts werden versprochen. Was sind denn das für exklusive Podcasts, die mich da erwarten?
Da gibt es eine ganze Reihe. Von den exklusiven Podcasts, um das so ein bisschen zu erklären, da gibt es mehrere Varianten. Ein paar kommen von der Podcast-Community selber. Also jeder Podcaster hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte meinen Podcast exklusiv anbieten. Und zusätzlich dazu produzieren wir auch teilweise Eigenformate, also Podimo Originals. Und da fokussieren wir uns eigentlich gerade auf zwei Kernsegmente. Das eine ist sehr viel im Bereich True Crime, weil wir da einfach merken, es ist eine irre Nachfrage in Deutschland gerade da nach noch mehr und mehr True-Crime-Content. Und die sind auch ein bisschen aufwendiger zu produzieren. Also da fokussieren wir uns sehr stark drauf. Und auf der anderen Seite ist, was wir auch gemerkt haben, die Leute, die Podcasts hören, die wollen eigentlich meistens was lernen. Gleichzeitig soll es spannend sein. Das heißt, es darf irgendwie nicht zu langweilig, zu lahm sein. Und deswegen gehen wir da so ein bisschen in die Richtung Documentaries, Infotainment nennen wir das Ganze so ein bisschen. Das heißt, eigentlich Dokumentarsachen, aber mit einem Storytelling-Fokus dahinter. Und ich würde sagen, ein paar gehen ein bisschen mehr in die Richtung Entertainment, ein paar gehen ein bisschen mehr in die Richtung Documentary und sind ein bisschen trockener. Mhm. Aber ein Format kann ich anteasern, wenn du möchtest, weil von dem bin ich wahnsinnig begeistert.
Gerne.
Zwar das heißt Blind Dates, das sind wir gerade am entwickeln. Und ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil da suchen wir gerade in ganz Berlin, Hamburg teilweise auch, verschiedene Leute, die sich dafür anmelden wollen. Die schicken wir auf ein Blind Date, verkabeln sie dabei, schicken sie in ein Separé einer Bar, nehmen alles mit auf und bauen daraus dann quasi einen Podcast zusammen, dass man eben dieses Intime im Medium-Podcast auch spürt, dass man eben gefühlt mit denen beim Date sitzt und genau zuhört und lauschen kann und das ganze Erlebnis eigentlich hautnah miterleben kann.
Jetzt ist ja, wenn man hinguckt und sich registriert bei Podimo, sieht man, euer Verzeichnis ist direkt jetzt quasi nach zwei Tagen schon prall gefüllt. Wo kommen die ganzen Podcasts jetzt schon alle her?
Wir haben, ich würde sagen, die letzten Monate hat unser Partnerships-Team wahnsinnig viel gearbeitet und irre viele Podcaster kontaktiert, angerufen etc., die jetzt schon Podcasts haben. Das heißt, wir haben ungefähr 15 von diesen Formaten, die bestehende Podcaster, die haben zum Beispiel extra Episoden entwickelt, die sind teilweise, bieten sie auch Teile ihres Katalogs einfach nur exklusiv auf Podimo an. Und andere haben wir zum Beispiel auf der einen Seite selber produziert, andere haben wir, wie zum Beispiel der Fluch des Goldenen Rings, das ist eine Show, die sehr gut in Dänemark funktioniert, die haben wir zum Beispiel übersetzt und auf Deutsch nachproduziert. Und da, also ich komme wirklich aus allen Ecken der Podcast-Szene, würde ich sagen.
Aber ja, ich habe jetzt meinen, habe ich nicht angemeldet, habe ich auch gefunden, den habt ihr da schon irgendwie einfach so hinzugefügt.
Genau, also wie funktionieren eigentlich, wenn du so möchtest, im normalen Angebot, wie die meisten so Podcast-Player, Podcatcher. Das heißt, Leute finden dort die Podcasts, die es so am Markt gibt und dann eben zusätzlich noch weitere, die nur bei uns zu hören sind in die Richtung.
Dann lass uns mal auch über das Geschäftsmodell reden. Das hast du gerade schon angedeutet, dass ihr da euch so ein Beteiligungsmodell vorstellt. Ihr wollt da auch Podcaster beteiligen. Dabei unterscheidet ihr so ein bisschen, ob es exklusive oder nicht exklusive Inhalte gibt. Was bedeutet das genau?
Genau. Und das bringt uns zurück zu dem Ausgangspunkt, wo das Ganze eigentlich anfängt, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich interessant, die meisten Podcaster verdienen ja heute gar kein Geld. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Podcaster auf Spotify, iTunes oder diversen anderen Kanälen, dann bekomme ich als Podcaster von diesen Plattformen eigentlich nichts ab. Und da haben wir uns gedacht, okay, das macht doch eigentlich keinen Sinn, weil wenn wir zum Beispiel Leute haben, die auf der Plattform für irgendwas einen Beitrag zahlen, das heißt zum Beispiel, wenn die für unsere, sagen sie, sie werden jetzt Premium-Mitglied, um unsere Inhalte anzuhören, hören die ja zum Beispiel auch euren Podcast. Und da haben wir gesagt, da wollen wir doch euch eigentlich dabei beteiligen. Da wollen wir schauen, dass diese Beiträge in die Tiefen dieses Podcast-Universums mit reingeht, dass eben jeder was vom Kuchen abbekommt, jeder seine Inhalte daraufhin optimieren kann. Und das Modell funktioniert eigentlich relativ einfach. Das ist ein nutzerbasiertes Modell. Das heißt, wenn ich Premium-Mitglied bin und da circa 5 Euro im Monat zahle und eure beiden Podcasts zum Beispiel höre, dann gehen meine 5 Euro quasi an euch beide anteilig auf, wie viel Zeit ich im Monat mit dem jeweiligen Podcast verbringe. Also wenn ich 60% bei Daniel höre, dann gehen 60% meiner 5 Euro an dich. Und dann gibt es wiederum zwei Modelle, dann kann eben Daniel entscheiden und sagen, er möchte seinen ganzen Podcast nur über Podimo, also exklusiv auf Podimo verbreiten oder gewisse Episoden exklusiv auf Podimo verbreiten. Dafür bekommt er dann eben einen 50%igen Revenue Share. Oder du sagst eben, hey, ich möchte aber weiterhin auf allen Plattformen vertreten sein, weil dir geht es eigentlich um Reichweite und du möchtest überall vertreten sein. Dann bekommst du aber trotzdem eben 20% Revenue Share.
Wenn ich jetzt aber als Podcaster erstmal gar nichts sage und ich lande einfach nach dem Podcatcher-Prinzip so bei euch, bin in eurem Verzeichnis, dann weiß ich ja vielleicht auch gar nicht, wie meine Ansprüche sind. Muss ich dann also dahinterher haken? Wie komme ich dann an mein Geld? Also muss ich euch eine Rechnung schreiben oder wie läuft das?
Nein, das ist eben die harte Arbeit, die ich angesprochen habe von unserem Partnerships-Team. Die haben, wie gesagt, die letzten 2,5 Monate schon enorme Arbeit geleistet. Ich glaube, über 2.500 Podcaster schon kontaktiert, auch mit denen viel telefoniert, die geonboardet, alles drum und dran. Die Masse ist irre groß, das heißt, das dauert noch ein bisschen, bis wir da alle informiert haben. Aber da versuchen wir sehr proaktiv an alle ranzugehen, denen zu erzählen, wie das Ganze funktioniert, die zu onboarden und zu schauen, dass alle mit dabei sind, weil das ist natürlich unser primäres Interesse, dass wir wollen ja was weitergeben an das Ganze.
Es ist aber im Netz auch ein bisschen Kritik zu finden. Und zwar äußern sich einige Podcaster verärgert, dass sie im Verzeichnis aufgeführt sind und ihr damit Geld verdienen wollt, sie aber nicht gefragt worden sind. In einigen Fällen sagen sie sogar, es würde gegen ihre Lizenzvorgaben, weil sie eine kommerzielle Nutzung ausschließen, vorgehen. Was sagt ihr zu der Kritik? Weil überraschend scheint das jetzt ja nicht zu sein.
Ja genau, also wir sind eben in Deutschland hier gestartet mit dem, wie ich schon gesagt habe, mit dem Ziel, diese Community oder mit der Community quasi Podcasting zu stärken, Podcasting weiterzuentwickeln und eben dieses nachhaltige Geschäftsmodell einzubauen. Und das hat ja schon relativ erfolgreich in Dänemark funktioniert. Deswegen sind wir mit der ähnlichen Strategie aus Dänemark hier in Deutschland gestartet und haben jetzt eben natürlich auch gehört und verstanden, dass Deutschland da anders tickt und anders funktioniert. Und haben da jetzt relativ schnell eigentlich reagiert, haben das, was du angesprochen hast, diese ganzen Inhalte, die mit der Creative Commons License angegeben wurden und so weiter, weitestgehend und da, wo wir es erkennen konnten, dass das passiert ist, aus dem entfernt. Alle Leute, die eben nicht dabei sein wollten, die entfernen wir alle umgehend, das vielleicht zurückgehend auf den vorherigen Beitrag. Also da sind wir extrem kooperativ, weil wir das Ganze ja quasi gemeinsam machen wollen. Und haben jetzt quasi einen Dialog eröffnet und quasi sind dabei, ein Gespräch zu organisieren zwischen der deutschen Podcast-Community, jeder, der eben starke Interessen hat, mitgestalten möchte, mitreden möchte, und unserem Gründungsteam, um eben zu schauen, wie wir das Ganze hier am besten gemeinsam angehen. Weil wir sind ja nicht gekommen, um irgendwie vorzuschreiben, wie das Ganze zu funktionieren hat, und wir sind ja nicht irgendwie statisch, sondern wir wollen das Ganze eben gemeinsam machen. Deswegen ist das eigentlich, ich finde das ein Wahnsinn, wie viel Feedback wir bekommen haben in den letzten Tagen. Wir sind ja seit 3 Tagen erst da. Auf der einen Seite natürlich kritisches Feedback, wie wir uns verbessern können. Auf der anderen Seite auch enorm viele Podcaster, das sieht man dann natürlich immer nicht, die sich registrieren, die mitmachen, die uns danken, die voller Freude dabei sind.
Lass uns nochmal einmal ganz, doch auch nochmal, wo wir heute sowieso ja schon so ein bisschen juristisch sind in der Sendung, auch auf euren Fall auch mal juristisch ein bisschen draufschauen. Das hat zum Beispiel ja der Rechtsanwalt Stefan Dirks in seinem Blog getan und euren Fall ein bisschen diskutiert und auch eben die Tatsache, dass ihr ja zwischen kostenlosen und Premium-Accounts unterscheidet und auch einigen Podcastern einen Opt-out angeboten habt. Und er kommt zu dem Schluss, zitiere ich mal, er sagt, die Urheber müssen gefragt werden und sie müssen zustimmen, sonst ist die Sache rechtswidrig. Auch ein fehlender Widerspruch genügt nicht, um daran etwas zu ändern. Jetzt bin ich kein Jurist, du glaube ich auch nicht, aber wie steht Podimo dazu?
Ich bin absolut kein Jurist, aber was ich nur sagen kann, wir sind wahnsinnig kooperativ und wie gesagt, wir wollen absolut niemanden vor den Kopf stoßen und sind, wie ich erwähnt habe, absolut bereit, unsere Vorgehensweise so anzupassen, dass jedem Spaß macht und jeder dabei ist. Und unser Motto ist nicht, dass wir sagen, wir ziehen das so durch, wie wir uns das im Kämmerchen ausgedacht haben, sondern unser Motto ist, dass wir sagen, lass uns das gemeinsam machen. Und wenn der Weg in Deutschland anders ist als der in Dänemark, deswegen sind wir hier, lass uns sprechen, lass uns das ändern.
Lass uns doch die letzte Minute noch kurz nutzen, dass ihr habt ja eine Redaktion mit Podcast-Empfehlungen, hast du schon gerade gesagt, wo man einiges entdecken kann. Und vieles geht ja auch über Empfehlen. Magst du zum Schluss noch einen Podcast gerne weiterempfehlen, den du gerne gehört hast oder der dich zuletzt jetzt auch bei den Vorbereitungsarbeiten positiv überrascht hat?
Absolut. Auf der einen Seite natürlich was mit Medien.
Natürlich.
Jeden Abend. Und sonst, ich musste noch zu Ende hören, aber es ist ein neuer Podcast eben drinnen von Dr. Leon Windscheid, der heißt In extremen Köpfen. Und da geht es eben um Leute, die für den Otto-Normalverbraucher relativ extreme Sachen gemacht haben. Wie zum Beispiel in einem Fall, ein Herr hat da, ich glaube, in 11 Jahren 13 Banken ausgeraubt, wurde nie erwischt. Und er versucht als Psychologe eben so ein bisschen den Hörern eben zu helfen, zu verstehen, was in dem Kopf abgeht. Das heißt, da Empathie aufzubauen und rauszukriegen, okay, ich verstehe, wie der dazu gekommen ist. Und das ist, ich habe da nur, ich muss ehrlich gestehen, die ersten 5 Minuten reingehört, um zu checken, ob es auch alles das Richtige ist. Und das war schon 2 Uhr früh vor unserem Launch, aber das ist der Podcast, der mich noch nicht schlafen lässt, weil ich weiß, den muss ich noch hören, bevor ich heute ins Bett gehe.
Vielleicht auch gleich noch was für einen Nachhauseweg. Nico, danke für den Besuch. Nico Berlin leitet den Deutschlandstart von Podimo. Über die neue Podcast-App haben wir gesprochen hier in eine Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova. Danke für den Besuch.
Danke euch, schönen Abend.
Herr Peller.
Ja.
Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Ausgabe von eine Stunde Was mit Medien. Könnt ihr natürlich bei ganz vielen Podcast-Apps hören. Einfach eine Stunde Was mit Medien eingeben oder Was mit Medien, dann findet ihr das auch. Und natürlich dann auch die neuesten Ausgaben immer donnerstags 20 Uhr hier bei Deutschlandfunk Nova. Was nimmst du aus dieser Medienwoche
mit? Ich nehme auf jeden Fall mit, gerade zuletzt, man muss erst Millionär werden und dann wird man Podcaster. Ich habe immer gedacht, es funktioniert andersrum. Ach so. Wenn wir Leon Windscheid gerade gehört haben, der wird Millionärgewinner.
Ja, oder man kauft dann eine Zeitung, haben wir auch heute
gelernt. Oder man kauft eine Zeitung. Ich würde aber, ich glaube insgesamt juristisch auf viele Sachen so von wegen löschen und so, entweder sich nicht mehr selber googeln oder gelassener sein oder beides. Also ich bin auf jeden Fall wieder ein gutes Stück schlauer geworden.
Herr Peller, ich habe dich mal gegoogelt.
Doch, nein, da ist bestimmt ein uraltes Foto mit dir, das müssen wir löschen.
Soll ich dir was sagen?
Nein, nein.
Google dich lieber nicht.
Ja.
Besser ist das.
Und wehe, ihr macht das, dann lasse ich euch löschen.
Bis dahin wünsche ich mir eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.